Das Predigtwort, was uns für diesen Sonntag verordnet ist, steht bei Markus im 2. Kapitel. Jesus ging wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür, und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten, wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Und da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihrem Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen. Herr Jesus, segne uns jetzt mit deinem Heiligen Geist, dass du mir das Wort öffnest und die Zunge löst, und dass du allen unter uns das Herz öffnest, dass dein Wort hinein kann wie ein gutes Samenkorn und reiche Frucht bringe. Amen. Ihr Lieben, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber unser Predigttext glänzt. Ich zeige uns mal so ein bisschen den Glanz. Viele kommen zu Jesus. Klasse, das glänzt. Jesus predigt von Gottes Liebe, das leuchtet. Anteilnehmende, freundliche Menschen kümmern sich um einen Kranken, das glänzt. Jesus heilt, wunderbar. Und am Ende wird Gott gepriesen, das ist doch klasse. Also von außen betrachtet glänzt vieles, es leuchtet Mutmachendes auf. Und deshalb würde ich diese Geschichte eine Hoffnungsgeschichte nennen. Wir können natürlich auch mal fragen, so ein bisschen abwartend: Damals ist nicht heute, oder? Diese Frage, damals ist nicht heute, so, die fordert ein bisschen den Glauben heraus, auch lebenslang. Kann heute dasselbe passieren wie damals? Das ist so. Die Frage hier heißt: Ist die Hoffnung, die damals aufleuchtete, auch tauglich für heute? Und wenn wir in dieses Bibelwort jetzt gemeinsam schauen, dann können wir erstmal so feststellen, wir suchen ganz genau dasselbe wie die Leute vor 2000 Jahren damals, nämlich Hoffnung. Das suchen wir, das wollen wir haben. Warum kamen denn so viele, um Jesus zu begegnen? Ich denke, Neugier. Und das ist schon irgendwie so richtig, Neugier. Aber das ist nur richtig und nicht wahr. Denn was ist denn unter der Neugier? Was ist denn da drunter? Wir können ein bisschen spekulieren. Auf jeden Fall Fragen, Lebensfragen und auch Angst. Und wie gesagt, auch Sehnsucht und vor allen Dingen auch Bedürftigkeiten. Aber sowas zuzugeben ist nicht ganz einfach und deshalb redet man nicht so ganz offen darüber. So, und jetzt kratze ich mal mit uns so ein bisschen das Blattgold, das Glänzende dieser Geschichte ab und versuch mal ein bisschen tiefer zu kommen. Und wenn man das Glänzende runternimmt, da sieht man etwas Rätselhaftes. Das ist an sich auch gar nicht überraschend, dass man etwas Geheimnisvolles oder etwas Rätselhaftes sieht. Das geschieht ja immer, ohne Ausnahme immer, wenn jemand ernsthaft mal nachfragt. Da sieht er dann etwas, was er vielleicht nicht immer ganz versteht. Und wenn man tiefer bohrt, ernsthaft meine ich jetzt, dann stößt man da immer auf Fragen. Ich bin auf Folgende gestoßen. Warum geht Jesus partout nicht aus dem Haus raus? Das tut er doch sonst immer. Wenn Andrang ist, er steigt in ein Boot, er nimmt Abstand, er geht irgendwo hin, wo er erhöht ist. Das finde ich schon spannend. Statt zu sagen, ah, Leute, kommt raus in den Garten, wir gehen da hinten unter die Zypressen. Da kann dann jeder zuhören, hier in der Wohnstube nur 30 Leute. Aber die 130 vor der Tür und um das ganze Haus rum, die verstehen doch Bahnhof. Dieses Bild, was sich da auftut, so in der Geschichte, ist wie das Bild von Menschen, die viele Menschen drängen sich um ein kleines Feuer. So ein Bild hatte ich da und die kommen irgendwie nicht so richtig dazu. So lese ich das hier. Es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Wir bohren noch ein bisschen, gucken. Und er macht mich auch nachdenklich, was Jesus hier Glauben nennt. Wir fragen ja manchmal, was ist denn Glauben? Was ist denn das? Und Jesus nennt hier Glauben, dass man das Dach demoliert und ihn bei der Predigt stört. Das bezeichnet er mit Glauben. Hier steht, und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von vieren getragen, und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Und als nun Jesus ihren Glauben sah. Und nun kommt auch etwas Überraschendes, vielleicht so eine Art Verzögerung in der Geschichte. Man erwartet es nicht. Man erwartet jetzt ein Heilungswunder, ist man von Jesus so gewöhnt, dass da alle Kranken gesund werden. Stattdessen erfolgt Sündenvergebung. Das ist irgendwie, da geht's irgendwie nach unten, in die Abgründe von uns Menschen. Ich will mal vermuten, als würde Jesus fühlen, was diesen Menschen, den Kranken, in der Tiefe quält. Fast könnte man meinen, Jesus sieht so die Ursache der Lähmung. Die Hellsichtigkeit Jesu betrifft dann ja auch die Schriftgelehrten, das kommt dann. Jesus erkennt also, was sie denken. Und dann dieses Erstaunliche, da sehen wir den Gelähmten auf das Wort Jesu hin aufstehen und sind natürlich, die Leute damals natürlich auch, sind baff und sagen, fantastisch, super. Aber wenn wir sagen, wir sind baff, meinen wir ja in Wirklichkeit erstmal, also was hier vorgeht, kapieren wir nicht. Das meinte ich vorhin mit der Einführung, eine Rätselgeschichte. Wenn man fragt, stößt man auf Rätsel. Wir sagen vielleicht sogar besser auf Geheimnisse. Hoffnungsgeschichte, Geheimnisgeschichte. Und so fast nebenher wird hier auch von einer wunderbaren Freundschaft erzählt. Der Gelähmte hat Freunde, vier oder mehr. Und wegen dieser Freunde kommt er in Berührung, in Kontakt mit Jesus. Dahinter vermute ich irgendwie sowas. Seine Freunde sind der Überzeugung, nicht nur Krankheit, sondern auch Gesundheit steckt an. Also der Gedanke, die Nähe mancher Menschen kann wirksamer sein als die beste Medizin. Deswegen dürfen ja auch die Angehörigen ins Krankenzimmer oder auf die Intensivstation. Vielleicht steht der Gedanke da dahinter. Und sie sagen, wenn Jesus kommt, bringen wir dich auf jeden Fall zu ihm. Du musst in seine Nähe. Und sie lassen nicht locker, tun sich ja Schwierigkeiten auf. Sie steigen Jesus aufs Dach. Und das ist so gefühlt ein sehr spannender Moment in dieser kleinen Begebenheit. Stell mir so vor, der Hausherr, der steht natürlich ganz nah bei Jesus und der will wahrscheinlich rufen, sag mal, spinnt ihr da oben, lasst mein Haus ganz. Und er kann aber die nicht dran hindern, weil er selber wegen der vielen Menschen nicht nach draußen kann. Und dann stelle ich mir das mal einfach so vor, das war ja ein lehmgedecktes Dach, das fängt irgendwie an zu rieseln, der Dreck kommt von oben, alle gehen irgendwie ein bisschen rüber, blicken nach oben und dann geht plötzlich das Dach rüber, das Sonnenlicht kann rein, man ist ein bisschen geblendet und dann vom Himmel hoch, da komme ich her, ist schon kurios, ne? Schwebt der Nachbar auf der Matte in die Stube. Das ist schon irgendwie, hat eine gewisse Komik. Aber diese Szene, so komisch sie auch irgendwie aussieht, die drängt sich irgendwie dann auch in unseren Alltag. Ich will es mal vielleicht noch versuchen, besser zu sagen, in unseren Glaubensalltag. Ist ein Anstoß für uns. Hier wird ja nichts anderes gesagt, als vier Freunde glauben stellvertretend für einen anderen. Stellvertretender Glaube. Und ihr Glaube bringt sie auf die Beine und ja, für einen anderen Glauben. Ich finde das einen sehr weiterführenden Gedanken, wenn es um mein persönliches Glaubensleben geht. Für einen anderen Glauben und ihn in die Nähe Jesu bringen. Ich denke, Fürbitte ist so etwas. Das wird ja erzählt so. Menschen in die Nähe Jesu bringen. Ich will es mal vielleicht noch auf die Spitze treiben. Ohne glaubende Freunde kommt der eigene Glaube nicht aus. Vielleicht kann man so einen Satz mal mitnehmen. Manchmal sage ich so im Taufgespräch oder auch, haben Sie oder hast du einen Gebetspaten? Jeder Mensch braucht einen Gebetspaten, den er mal bittet, du könntest du mal 3 Monate für mich beten. Dann wird vieles, was nicht irgendwie festgefahren ist, besser. Es wird besser. Bitte einen Menschen, von dem du glaubst, der tut's, bitte ihn für dich zu beten, nicht ein Leben lang, nicht zu viel verlangen, aber sag ihm, kannst du mal 3 Monate für mich beten? Ich komme nicht weiter mit mir oder mit anderen oder was es auch sei. Stellvertretender Glaube. Wir sehen den Gelähmten und mit diesem Mann, der da schon viele Jahre nicht mehr laufen kann, der am Boden liegt, tut sich ja auch so ein Bild auf. Menschen, die am Boden liegen. Das kennen wir doch. Das ist jeder unter uns war schon mal in so einer Lage, wo er sagt, ich will auch gar nicht mehr. Ich will gar nicht mehr. Und wer am Boden liegt, wird hier irgendwie so uns sacht ans Herz getragen, braucht den Glauben anderer. Und das erkennt Jesus an. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man vielleicht angefochten ist und sagt, na, was nützt denn mein Gebet? Hier steht, dass Jesus das anerkennt. Dass das nicht nur Worte sind, die ich sage, sondern dass das Jesus anerkennt. Das ist der Punkt. Jesus erkennt mein Stammeln an. Und selbst wenn ich nur ein Seufzen und ich tue es für einen anderen, das erkennt Jesus an. Der nimmt das. Und es ist ja sowieso so, das Gebet ist ja keine magische Zauberei, dass man irgendwas beschwört, sondern es ist einfach die feste Erwartung, dass Gott mit unseren paar Worten und Gedanken, wir überschauen sowieso nur den kleinsten Teil der Problematik, dass Jesus damit was macht, ihr Hilfe bei einem Stärkeren suchen und dann Jesus nicht was für mich macht, sondern für uns, was zum Segen der Gemeinschaft dient. Und hier, dass das Jesus anerkennt, steht, als er ihren Glauben sah. Das ist ein schöner Satz. Und jetzt kommt so in die Geschichte ein Stachel mit dem Wort Sünde. Das ist irgendwie, wir tun uns manchmal wirklich ein bisschen schwer damit. Das hängt vielleicht auch mit Erfahrung zusammen, dass man in seinem Leben schon so viele Moralapostel getroffen hat. Also Leute, die einem sagen, was richtig ist und das dann selber nicht machen. Keine Ahnung. Aber irgendwie ist es da nicht ganz einfach mit dem Wort Sünde. Wenn man auf Jesus schaut, kann man so ganz allgemein sagen, ich habe eigentlich keine Begegnung von Jesus mit Menschen im Neuen Testament gefunden, wo er als Moralapostel auftritt. Habe ich nicht gefunden. Sondern er tritt meistens als Seelsorger auf. Also als einer, der das nicht verschweigt, aber weder bewertet noch verurteilt, sondern sagt, du, ich stehe an deiner Seite. Und da stellen wir uns das so vor, und das kann man auch nachfühlen, vor ihm und vor allen Menschen, das muss, die alle, der liegt dort und alle, ist schon irgendwie eine schwierige Lage für den Mann da. Vor allen liegt dieser Mann. Und ich stelle es mir so vor, das liest man so fast raus, das ist ein gebrochener Mann. Er ist zornig, weil Krankheit, der Verlust von Mobilität, das macht zornig. Ja, aber das kann man nicht, auf wem soll man denn zornig sein? Er ist gebrochen, zornig und was auch erstaunlich ist hier, er ist stumm. Kein Wort. Alle schauen auf ihn herab. Hören wir den Doppelklang auf jemand herabschauen. Der sagt gar nichts. Und das erinnert uns daran, an unser Umfeld, haben Schwerkranke eine Stimme bei uns. Wir hatten die wirklich gehört, Menschen, die krank sind. Ich stelle ja diese Frage jetzt einfach, weil unser Text sie ja auch wortlos stellt. Es hat einen schwerwiegenden Grund, eine menschliche Problematik steht da dahinter, dass der Gelähmte von Anfang bis Ende der Geschichte kein Wort spricht. Das ist doch irgendwie auffällig. Zu allen Zeiten, in allen Kulturen versuchen Menschen, Krankheit und ihre Ursache zu verstehen. Wo kommt denn das her? Und uns ist so überliefert, eine sehr gängige Deutung zur Zeit Jesu war, Krankheit ist Strafe, Krankheit ist eine Folge von Sünde. Und da lesen wir schon eine Reihe von Geschichten, wo Jesus dem energisch widerspricht, wo er sagt, ihr liegt falsch, Leute, das stimmt nicht. Der Mann scheint über seinem Leben zu trauern und Jesus widerspricht an dieser Stelle nicht. Und der Mann trauert. Das muss irgendwie so sein, das fühlt man irgendwie. Vielleicht über seinen Lebensweg. Er trauert einfach, sagt, ich hab's satt, ich will nicht. Oder vielleicht ist es auch einer, der sich im Stillen selber anklagt. Selber dran schuld, ich bin selber dran schuld, ich habe mir das selber eingebrockt, ich bin Versager, ein Loser. Und wenn man sich anklagt, bedeutet das, dass man sich nicht selber vergeben kann. Ein Mensch, der wieder aufstehen will, muss sich selber vergeben oder dem muss vergeben werden. Du musst dir auch selber vergeben, was früher war. Du musst das loslassen, sonst hat dir Gott vergeben und die Menschen vergeben. Aber immer wenn das Gefühl und die Erinnerung kommt, kommt wieder diese Anklage. Man könnte vielleicht auch sagen, der Mann liegt am Boden, ein Zeichen dafür, sein Selbstwertgefühl war im Eimer. Weil er sah sich, wenn er nachts aufgewacht ist, im Dunkeln, und da sah er sich ja nur selber für seine, selber als Last für seine Mitmenschen. Ich bin anderen nur eine Last. Und es wird schon so sein, dass Gott mich bestraft hat. Das heißt, er schämte sich vor Gott. Scham ist ein ganz starkes Gefühl, was runterdrückt. Und so versteckt er sich. Und Jesus sieht das und spricht sein Heil oder Heilung bringen, das Wort, sein Heil bringen, das Wort. Er sagt, mein Sohn, dieses Wort mein Sohn bedeutet, du gehörst zur Heilsgemeinschaft Gottes. Du gehörst dazu, du gehörst zur Gemeinde, du bist nicht ausgeschlossen. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wenn man das nicht moralisierend hört, heißt das nichts anderes, dass dem Gebrochenen gesagt wird, Gott liebt dich von ganzem Herzen, sei getrost. Und deshalb ist das auch eine Trostgeschichte. Auch das brauchen wir. Wir brauchen einen Trost. Und nun wechselt so ein bisschen die Kamera rüber in eine andere Gruppe. Und da sehen wir vor uns Schriftgelehrte. Erkennt man schon am Äußeren. Und die Schriftgelehrten kennen ihre Bibel. Und es steht tatsächlich an so manchen Stellen im Alten Testament, dass nur Gott alleine Sünden vergeben kann. Man kann Psalm 130 lesen oder andere Stellen. Und wie sie die Worte Jesu dann beurteilen, das ist durchaus schriftgemäß und auch nachvollziehbar. Ich lese hier, es saßen da aber einige Schriftgelehrten und dachten in ihrem Herzen, wie redet der so, er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und jetzt wird aus dieser Trostgeschichte plötzlich ein Streitgespräch. Auch das hat was Kurioses. Also es hat irgendwie eine Tragikomik. Dass man sich am Krankenbett streitet, das bedeutet dann, dass plötzlich der Kranke, das spielt gar keine Rolle mehr. Aber es ist schon irgendwie tragisch, komisch. Macht man doch nicht. Man diskutiert am Krankenbett, habe ich schon erlebt. So, und da muss ich Jesus jetzt, der Kranke liegt einfach, Jesus muss sich jetzt sozusagen dem Vorwurf der Amtsanmaßung stellen. Hier steht, Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, was sie dachten und sprach, was denkt ihr solches in eurem Herzen, was ist leichter zu dem Gelähmten sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh. Der Zuhörer, der denkt unwillkürlich, also so einen Satz mit der Sündenvergebung zu sagen, das ist nicht schwer. Reden kann jeder, ich kann zu jedem sagen, deine Sünden, das ist nicht schwer. Aber einen Gelähmten, der schon jahrelang auf der Matte ist, von jetzt auf gleich heilen, das ist schwer. Das kann so gut wie keiner. Interessant ist hier, dass Jesus gerade das umgekehrt sieht. Er sieht das genau umgekehrt. Er sagt, Heilung und gesund machen ist nicht einfach, aber das können manche. Ich bin nicht der einzige Heiler. Das können manche. Aber Sünden vergeben, das ist ungleich schwerer. Das kann nur Gott. Das kann kein Mensch. Und damit setzt sich Jesus jetzt in diesem Streitgespräch an die Stelle Gottes. Und genau das, dass Jesus das macht, genau das haben die Schriftgelehrten erkannt. Die haben das richtig gesehen. Und da gibt es im Grunde genommen jetzt, ist eine Entscheidungssituation gereift, es hat sich zugespitzt, gibt es eigentlich jetzt nur noch zwei Schlussfolgerungen für das, was sich vor ihren Augen und Ohren abspielt. Gotteslästerer oder Gottes Sohn. Dazwischen gibt es nichts. Und da steht die Entscheidung noch aus. Die ist noch nicht getroffen. Als sie seine Worte vernehmen, damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh heim. Und damit richtet Jesus den Fokus wieder auf den Mann. Und das müssen irgendwie unvergessliche Sekunden gewesen sein. Für die Zuschauer und für ihn selber. Dass er die Kraft spürt, aufstehen kann, stehen und gehen. Und Jesus hat ihm Beine gemacht. Und da rollt er seine Matratzengruft zusammen. Und für diesen Mann ist Ostersonntag. Er muss hinaus ans Licht, hinaus aus seiner Gruft. Und andere sehen das leere Grab, seine Matte. Und sie sind, wie in allen Ostergeschichten, habe ich jetzt gefunden, dieses Wort im Urtext, entsetzt. Das steht nur bei den Ostergeschichten. Sie entsetzen sich aber. Und das steht hier. Im Urtext heißt dieses Wort genau übersetzt, sich fürchten, durch unbekannte, wunderbare Vorgänge, also eine Furcht. Und damit, mit diesem Entsetzen, mit dieser Furcht, sind wir mitten in einem dunklen Geheimnis dieser Geschichte angelangt. Was in dieser Geschichte versteckt ist, ein dunkles Geheimnis. Und dieses dunkle Geheimnis wirft dunkle Schatten bis in unseren Alltag hinein. Ich nenne dieses Geheimnis mal Herzensblindheit. sehen und nicht begreifen. Das ist jetzt hier exemplarisch an den Schriftgelehrten abzulesen. Dass man etwas sieht und ist blind für Gottes Liebe, man sieht das nicht. Und das spielt sich hier ab. Und dorthin, an diesen Punkt, wollte uns das Wort führen und mit uns gehen. Das Wort hier will jeden unter uns zeigen, wer Jesus in Wahrheit ist. Weil nun treten wir aus dieser Geschichte heraus, das war mal, und treten in unsere Gegenwart zu uns hier. Und jetzt wird uns die Vertrauensfrage gestellt. Wer bist du in dieser Geschichte? Wo bist du? Wo bist denn du? Glaubst du? Glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Gottes Sohn ist? Glaubst du das? Hoffnungsgeschichte, Rätselgeschichte, Trostgeschichte, Jesusgeschichte. Jesus möchte auch mit dir Geschichte machen. Und die Frage ist, sehen wir, wenn es um Jesus geht, was die Stunde geschlagen hat? Dass es dann nicht mehr um die Leute von damals geht, sondern es geht um dich. Und auch heute sollst du dich von ganzem Herzen zu Jesus bekennen und bekehren. Das genügt nicht irgendwann mal mit 14 Jahren. Du musst dein Leben Jesus weihen. Denn er ist Gottes Sohn und ist von den Toten auferstanden. Oder er ist es eben nicht für dich. Aber das ist die einzige Hoffnung, die noch bleibt. Und ob du das sehen kannst, dass Jesus dein Herr ist und dein Heiland. Und wenn du das sehen kannst, dann öffne dein Herz und sag einfach, Jesus, ich glaube. Ich glaube dir. Und wenn du das tust, dann wird diese Jesus-Geschichte zur Hoffnung in deiner Lebensgeschichte. Amen.